Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
Wir haben gerade im Vorgespräch versucht, einen Einstieg zu finden in die heutige Folge und haben irgendwie festgestellt, so richtig will uns das diesmal wieder nicht gelingen. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir so sprachuntalentiert sind oder irgendwie auch sonst nichts zu melden haben, aber ich weiß echt nicht mehr, was man noch sagen soll in der heutigen Zeit.
Ich glaube, so geht es aber ganz vielen Menschen. Also das vernehme ich auch immer wieder, dass ganz, ganz viele irgendwas machen wollen unbedingt, ne? Und auch ja, unbedingt Brandmauer, bla bla, aber halt auch nicht wissen, wie. Also ich glaube, das Bedürfnis ist da schon sehr, sehr groß, irgendwie selbstwirksam zu werden, aber da fehlt so ein bisschen Führung dann halt doch.
Ja, Führung und ich glaube aber auch dann vor allen Dingen auch das Vertrauen darin, dass das irgendwie auch gut geht. Also, dass man einfach mal den ersten Schritt auch macht und überhaupt, wenn man auch nicht gleich die ganze Welt verändert, aber mitunter sehr, sehr wesentliche Teile schon mal verändern kann, nämlich in seinem nächsten Umfeld. Also, damit wären wir auch schon fast bei der Demo, die wir heute auf jeden Fall auch nochmal nachbesprechen wollen. Ich hatte jetzt ja eine angemeldet, meine erste in meinem Leben. Und ja, da wollte ich noch so ein paar, sag ich mal, Learnings, wie man so neudeutsch sagt, noch mitgeben. Ich hatte ja schon ein Posting dazu gemacht, aber vielleicht noch so ein paar andere Sachen noch erwähnen, die auch nicht unwichtig sind.
Genau, und ich meine, Demo war ja sehr erfolgreich, aber trotzdem ist man ja auch da kurz mit so einem Adrenalinstoß vielleicht unterwegs und dann fällt man da dann auch kurz wieder runter und fragt sich hinterher, und was hat sich jetzt geändert? Ich glaube, das ist halt so, man will ja dann sofort eine Veränderung sehen und du kannst natürlich nicht, wenn du da irgendwo regional was machst, dann auf einmal erwarten, dass im ganzen Land alles anders ist am nächsten Tag.
Ja, das sowieso und in der Tat müssen wir, glaube ich, auch so ein bisschen uns mal dran gewöhnen. Und ich glaube, das hat die Demokultur in Deutschland immer noch nicht so ganz verstanden. Nur weil ich jetzt einmal auf die Straße gehe und dann irgendwie Millionen gleich auf die Straße gehen, ja, da ändert sich nichts. Wir haben es ja gesehen, ne, vor 1-2 Jahren, als wir da millionenfach auf die Straße gingen. Die Politik hat das erstmal wenig gejuckt. Also ich meine, insgesamt hat man gemerkt, es gab einen leichten Rückgang der AfD-Wählerschaft. Aber das ist halt, wie ich immer wieder sage, auch ein Marathon sowas. Und das setzt voraus, dass man nach dem ersten Schritt auch den zweiten geht und den dritten und den vierten. Und das heißt eben, mit einer Demo ist es nicht getan.
Ja, mit Demo allgemein ja noch nicht. Also es muss ja auf vielen Ebenen passieren, ne? Aber klar, wenn man sich jetzt auch zum Beispiel Israel anguckt, heute sicherlich auch noch ein Thema, wie lange die Leute da auch schon zu Zehntausenden auf die Straße gehen und protestieren. Also das ist halt eine enorme Kraftanstrengung. Ansonsten wird das abgetan als kurze Laune der Bevölkerung und dann ist ja auch alles wieder gut. War ja dann nicht so unangenehm. So wie ich jetzt gerade auch das Gefühl habe bei Herrn Spahn, ja, dass ich da richtig gut wegducken kann unter US-Zöllen, unter Gaza, unter das, was die Reiche da momentan so fabriziert. Also es ist halt gerade sehr viel und alle sind irgendwie überlagert. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, warum wir am Anfang auch Probleme hatten, jetzt hier einzusteigen.
Das stimmt, aber wir sollten es trotzdem tun und deshalb steigen wir mal in die einzelnen Themen ein.
Feuer und Flamme ist ja, das geht ja jetzt so ins mehr Erotische, könnte ich mir vorstellen. Also lichterloh, ne? So eine Frage Herz als Leibesinsel, Einleibungskonzepte, Erotik, Obszönität, Verdeckung und das Abgründige. Das wird bestimmt, ich weiß es nicht, könnte man vermuten, es wird eine interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden.
Ja, und dann kommen wir auch gleich zur Demo. Ich hatte ja gesagt, ne, ich hatte die erstmals angemeldet in meinem Leben. Das war auch schon ein Erlebnis, weil ne, das ist ja dann doch auch irgendwie vermeintlich alles so offiziell und dann geht's doch auf einmal so einfach. Man muss da nur was ausfüllen, kriegt da noch den Hinweis, dass man 48 Stunden erstmal nichts sagen darf, also jetzt nicht dafür werben soll, weil die Polizei so ein bisschen Puffer braucht, um das, ja, um auch intern sich da entsprechend zu organisieren. Es gibt aber auch Ausnahmen, also man kann da durchaus auch schneller eine Demo anmelden. Insgesamt war ich sehr überrascht, wie freundlich da auch die Polizei war und wie unterstützend sie da auch tätig war, weil man echt so den Eindruck hatte, die wollen da wirklich auch ein Grundrecht ermöglichen. Denn das müssen wir uns mal alle vor Augen führen, es ist unser verdammtes Grundrecht, dass wir Versammlungen durchführen dürfen. Und ich glaube, da muss Deutschland erst nochmal wieder lernen, dass das nicht irgendwie radikal ist, sondern zum täglichen Tun in der Demokratie dazugehört.
Ja, ich denke, das stellt man sich halt auch sehr kompliziert vor. Dieses, ja, dann muss man das anmelden. Das klingt ja schon so kompliziert, weil man es aus Deutschland kennt, dass man dann in eine Behörde muss. Da muss man vielleicht eine Nummer noch ziehen und stundenlang warten und dann vielleicht ein Formular ausfüllen und noch eins. Und dann muss man vielleicht auch noch eine Versicherung abschließen, Veranstaltungshaftpflicht oder so. Also ich glaube, das sind irgendwie auch Gedanken, die einen abschrecken. Und dass es so dermaßen einfach ist, wusste ich tatsächlich nicht, bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass es irgendwie auch einigermaßen hürdenlos sein muss, weil sonst eben dein Grundrecht ja eingeschränkt ist, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei bei dir ja die Hürde noch reinkam, dass auf einmal der Ort ein anderer war, ne?
Genau, also ein bisschen chaotisch wurde es dann doch noch, aber erstmal vielleicht nochmal zu dieser Anmeldung. Viele haben mich halt auch gefragt, hat das denn noch was gekostet? Ne? Also man denkt ja gleich immer, oh Gott, das kostet bestimmt irgendwie nochmal, weil es ja auch ein behördlicher Vorgang ist und so, bestimmt nochmal irgendeine Gebühr. Nein, es hat nichts gekostet. Die Anmeldung kostet rein gar nichts. Was vielleicht ein bisschen Geld kosten könnte, wären dann die Dinge danach. Also sprich, wenn ihr eine Box oder ein Mikrofon habt, was ihr euch leihen könnt, dann kostet das vielleicht eine Leihgebühr. Oder wenn ihr irgendwie Organisationen habt, die schon erprobt im Demonstrieren sind, dann geben die euch das vielleicht einfach so. Dann muss man sich noch so ein paar Armbinden kaufen, wo dann Ordner draufsteht, weil man muss tatsächlich ab einer gewissen Menge an Menschen da so Ordner ermöglichen. Und das ist so mit Abstand sicherlich das Schwierigste, zu schätzen, wie viele denn kommen. Denn das fragt einen tatsächlich die Polizei, wie viele werden denn kommen? Und dann denkst du immer so, ja Leute, ich weiß es doch selbst nicht. Ne? Und ich habe dann eben auch so gedacht, okay, es sind Ferien, es ist gerade in Münster sind vorlesungsfreie Zeit. Also sprich wenige Studierende da, dann sollte das Wetter auch etwas wechselhaft werden. Und ja, und das Thema, ne, bringt zwar Leute auf die Straße, aber gleichzeitig auch natürlich wieder sehr diffus, weil gegen CDU ist vielleicht für viele auch erstmal so, dagegen sein, ne? Die sind ja mal lieber für etwas. Also ich habe das sehr konservativ dann geschätzt. Ich habe gesagt, es kommen so ungefähr 100. Es waren dann letztendlich 300 da, also dementsprechend schon mal ein großer Erfolg. Und das war auch eine Größenordnung, mit der ich umgehen konnte. Also ich glaube, 3000, das wäre schon mal nochmal eine andere Nummer gewesen. Und deshalb war das völlig in Ordnung. Es war eine schöne Stimmung, es war richtig gut. Auch die Redebeiträge, ich hatte extra gesagt, keine klassischen Politiker oder sonstigen Organisationen, sondern Menschen aus dem Volk, die einfach reden und eben zum Thema gegen Jens Spahn, gegen den Rechtsruck der CDU. In dem Sinne also eine runde Sache und macht vor allem Lust auf mehr.
Ich tue jetzt mal so, als wäre ich eine Journalistin, die dich interviewt dazu. Okay, Herr Raschke, jetzt haben Sie gesagt, da muss man so Ordnerbinden kaufen. Das klingt ja schon wie eine sehr wichtige Aufgabe, die man dann hat, wenn man da dann Ordner ist. Ne? Was muss man denn dann machen?
Das stimmt, das ist in der Tat auch häufiger gefragt worden. Was denn diese Ordner? Also kriegen die dann auch irgendwie auch Schusswaffen und so weiter? Nein, kriegen sie nicht. Ein Ordner ist eigentlich letztendlich dafür da, damit die Organisation der Gruppe ein bisschen ja strukturiert läuft. Also was weiß ich, der achtet dann so ein bisschen drauf, dass die Menschen nach Möglichkeit da jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, von der Straße abkommen oder so, wenn vor allen Dingen dann entsprechend die Kundgebung dann tatsächlich eine Demonstration im Sinne eines Demonstrationszuges wird, ne, dann achten die auch so ein bisschen darauf, dass die Ränder da nicht ausfransen und so weiter. Also die haben tatsächlich eher eine ordnende Funktion als tatsächlich eine sanktionierende Funktion, weil dafür steht ja dann wieder die Polizei da. Die ist ja dann an dem Tag auch präsent, da gibt es dann vor der Demo auch nochmal ein Gespräch, da wird dann kurz nochmal darauf hingewiesen, ne, was denn so Thema ist und so weiter und so fort. Aber das ist auch das alles sehr, sehr harmlos und dementsprechend, also ich war insgesamt sehr, sehr begeistert von der Unterstützung. Klar, das mit dem Thema, dass plötzlich der Ort nochmal gewechselt wurde, das hatte ich dann quasi ein bisschen anders verstanden, dass wir an dem Ort, wo wir ursprünglich demonstrieren konnten, auch demonstrieren sollten, aber dann wegen der Menge auch, haben wir uns dann nachher für einen anderen Ort noch entschieden. Also das war sicherlich ungünstig. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr so eine Demo anmeldet, macht das wirklich da, wo ihr dann auch entsprechend für geworben habt und wofür ihr auch das angemeldet hattet, weil das, ja, selbst wenn es dann mehr werden.
Ja, das in der Tat, genau. Ich glaube, viele sind halt abgeschreckt dadurch, dass sie denken, sie sind dann für alles verantwortlich, was dann da passiert. Aber ich meine, auch da in vielem steckst du ja gar nicht drin. Und wenn dann auf einmal so eine total chaotische Truppe auftaucht und da randaliert, kannst du ja erstmal als Demo-Anmelder nichts dafür.
Natürlich kannst du was als Anmelder dafür, wenn du plötzlich zum Heiligen Krieg aufrufst oder irgendwelche anderen Dinge tust, die eben nicht im Sinne der Versammlungsfreiheit auch dann sind. Aber wenn es wirklich dann kriminell wird oder irgendwelche Dinge passieren, die einfach kein Ordner oder kein Anmelder so richtig beeinflussen kann, dann ist ja eben die Polizei auch da. Ne? Und deswegen ist sie auch da. Und das macht ja auch alles Sinn. Und deshalb, das ist, also wie gesagt, ich glaube, da muss der Deutsche echt noch lernen, dass man wie selbstverständlich auf eine Demo geht und nicht nur auf die ganz, ganz Großen, weil klar, die sind beeindruckend und wenn dann alle singen, auch alles toll. Aber ich persönlich habe ja schon damals die Demos nicht ganz verstanden, weil die mir immer auch so ein bisschen was von, ich hatte immer so den Eindruck, das ist so Demo-Folklore. Ja, man geht dann da so hin, schwenkt ein bisschen sein Handylicht und geht dann wieder nach Hause und denkt, so, das war jetzt Demokratie. Nein, ich glaube, Demokratie heißt auch, zu weniger Leuten zu gehen auf eine Demo und dann auch längerfristig dahin zu gehen. Also sprich, ne, die Frage kam ja auch zum Schluss bei unserer Demo, wie sieht's denn aus, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, Leute, das war jetzt hier Start und ihr könnt alle auch sowas machen bei euch. Ne? Weil es bringt immer nur dann was, wenn es viele machen und wenn es überall passiert. Und das war, glaube ich, dann für viele doch erstmal wieder so, ah, okay, also jetzt sollen wir auch und so. Aber dieser Schritt, den kann man gehen. Das ist nichts, was unmöglich ist.
Ich denke, dass Deutsche einfach auch immer lernen, dass Wut so eine schlechte Emotion ist, weißt du? Nein, nicht wütend, weil dann ist es direkt radikal oder dann ist es direkt Gewalt. Und das ist ja auch Quatsch. Also wütend kann durchaus auch so eine Art Antrieb sein, den du dann kanalisieren kannst in irgendwas rein. Weil jetzt bei der Demo zum Beispiel waren wir sehr, sehr wütend auf Jens Spahn. Wir haben Münster trotzdem nicht angezündet dabei. Ja. Aber das muss man halt doch irgendwie auch mal zulassen dürfen, dass Leute einfach wütend sind. Und das ja auch zu Recht, weil wie willst du das sonst zum Ausdruck bringen? Du kannst nicht immer einfach alles so 100% friedlich machen, denn dann würde ich als Regierung eigentlich auch gar keinen Grund sehen, irgendwas zu tun.
Genau, also ich sag mal so, wenn so klassisch ein Volk sediert oder narkotisiert wird, dann ist es aber auch irgendwas mit der Demokratie schiefgegangen, weil Demokratie ist eben nicht nur alle 4 bis 5 Jahre einmal wählen, sondern eben auch dazwischen sich zu engagieren. Und wir kommen jetzt in eine große Zeit der Verteilungskämpfe und da müssen wir gucken, dass wir miteinander noch gut klarkommen. Und das muss umgekehrt bedeuten, dass wir auch mal, ich sag's ja immer so schön, pogo-fähig werden. Also Pogen, das ist ja so eine, ich glaube, wo ist das, im Punk-Bereich oder in irgendeiner Musik? Bitte wo?
Bei Konzerten ist das.
Aber generell bei Konzerten, ne? Genau, dass man dann halt so quasi in sich hineinspringt und dann ne, so sich gegenseitig anstößt und so weiter.
Gegen andere springt, so in andere hineinspringt, ja.
Andere hineinspringt quasi, aber oder gegen andere springt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das eine Form des Kontaktes, der aber jetzt nicht im Sinne von zerstörerisch aggressiv ist, sondern eher im Sinne von energetisch oder energiegeladen.
Vielleicht noch kurz, falls die Leute die ganze Orga drumherum so abschreckt, wie gesagt, Anmeldung ist total easy gewesen. Da muss man natürlich irgendwie gucken, ob man da so ein paar gute Speaker kriegt. Waren übrigens grandios an dieser Stelle nochmal.
Absolut, wobei man auch den Begriff Speaker relativieren soll. Es ist nicht so, dass ihr jetzt irgendwelche professionellen Speaker da engagieren müsst. Es ist auch manchmal sehr, sehr authentisch, wenn es eben ganz normale Menschen sind.
Absolut, Speaker habe ich einfach nur aus meiner Branche drin. Also Leute, die da gesprochen haben, waren da. Und das waren wirklich auch mitunter sehr bewegende Geschichten, die da erzählt worden sind. Also fand ich richtig toll. Jedenfalls, die muss man finden, aber jetzt gibt's ja auch mindestens in jeder größeren Stadt, aber auch in vielen kleinen inzwischen sehr viele Netzwerke, wo man auch anfragen kann, ob da nicht jemand mitmachen will oder ob man da nicht jemanden kennt, der irgendwie sprechen möchte oder so. Oder du hast ja jetzt auf Instagram aufgerufen, jetzt hast du natürlich eine relativ große Reichweite. Aber da ist auf jeden Fall vieles möglich, dass man da Leute findet. Und danach kommt eigentlich, wie gesagt, nur in Anführungszeichen das mit der Technik. Das klingt ja auch oft komplizierter. Meistens sind es einfach nur, also wir haben jetzt nur 2 Boxen im Grunde gebraucht. Und dann muss man die halt irgendwie mit einem Mikro noch verbinden und das am besten vielleicht einen Tag vorher austesten. Und dann, also das kriegt eigentlich jeder irgendwie hin. Und dann hat man eine Demo.
Genau, und dann ist man nach einer Stunde oder so, ist man dann auch wieder weg, weil es wird immer empfohlen, jetzt nicht ewig das Ganze zu machen, weil irgendwann ist auch die Aufmerksamkeitsspanne vorbei. Und und deshalb ist das eine runde Sache. Wie gesagt, Nachahmung sehr gerne empfohlen und vor allen Dingen regelmäßig tun. Denn, wie gesagt, die Zeiten werden eher schlimmer als ruhiger und deshalb müssen wir was tun. Und damit kämen wir auch schon fast zum nächsten Thema, wo ja auch viele Demos immer wieder stattfinden, zum Thema Gaza.
Wo Rauch ist, ist auch Feuer.
ein Thema, was es wirklich, wirklich in sich hat und was man wirklich jetzt mit Fingerspitzengefühl anfassen muss. Wir sehen ja nicht erst seit heute die ganzen Bilder, Videos von wirklich verhungernden Menschen und von zerstörten Häusern, von Bomben. Und wir haben uns ja auch lange rausgehalten aus diesem Israel-Gaza-Konflikt, weil es halt eben viele, viele Leute gibt, die einfach viel mehr Ahnung davon haben. Nur man ist definitiv über den Punkt, an dem man das alles ignorieren kann, schon lange drüber hinaus. Also es ist einfach nur noch grausam, was man inzwischen sieht. Und da sind sich auch sehr viele Länder inzwischen einig. Ich meine, Frankreich hat jetzt sogar angekündigt, Palästina als Staat anzuerkennen. Historische Ankündigung, ist krass. Und genau, Deutschland hält sich natürlich auch zurück aus wohl historischer Schuld natürlich, also weil wir ja irgendwo auch noch eine historische Schuld gegenüber Israel haben. Allerdings sind da auch ein, zwei andere Interessen noch mit drin. Und ja, so langsam wird es für Deutschland aber auch einfach super, super schwierig zu erklären, warum wir eigentlich uns so dermaßen zurückhalten, während wir doch sehen, dass das, was da passiert, im wahrsten Sinne des Wortes ein Genozid ist. Es sind schon wahnsinnig viele Menschen gestorben, umgebracht worden. Und das ist jetzt allmählich mit nichts mehr zu rechtfertigen. Also es ist schon lange nicht mehr zu rechtfertigen, was da alles passiert. Und Friedrich Merz hat anscheinend inzwischen kapiert, dass es öffentlich nicht mehr ganz so gut ankommt, dass er durchgehend dazu schweigt und keine klaren Worte findet. Netanjahu ja auch noch eingeladen hat, hier mal zu Besuch zu bekommen, obwohl er per internationalem Haftbefehl ja gesucht wird. Und jetzt hat er ja eine ganz tolle Idee gehabt, wie er da so ein bisschen Brotkrumen streuen kann.
Ja, und Brotkrumen ist tatsächlich etwas zynisch formuliert, weil er will jetzt ja quasi mit der Bundeswehr letztendlich dann da Lieferungen abwerfen, also quasi ne, über dem Gebiet. Man muss dazu sagen, ich hatte neulich irgendwo gelesen, dass dieses Gebiet ungefähr von der Fläche so groß ist wie München. Und von den Bomben, die da bislang gefallen sind, ist es schon ein x-faches an Sprengkraft wie damals zur Hiroshima-Bombe. Also sprich, dieses Feld ist so dermaßen zerstört. Und ausgerechnet da wirft er dann jetzt quasi ja Hilfsgüter ab. Gibt ja viele, die auch schon sagen, das ist also auch an Zynismus kaum zu überbieten, weil jetzt sollen die dann dahin rennen, beziehungsweise werden teilweise sogar von den Dingen, die aus dem Himmel kommen, dann erschlagen auf diesem schmalen Stück Land. Also nicht umsonst sagen ja viele, gerade so unabhängige Hilfsorganisationen, dass das mit die schlechteste Idee ist, die man haben kann. Und ich meine, und darauf beziehen wir uns ja auch. Ja, es wird ja immer wieder gesagt, ja, die Hamas, die streut da jetzt irgendwelche Fake News und deshalb sieht das da angeblich so schlimm aus und so weiter. Also wenn wir vertrauen, dann eher unabhängigen Organisationen wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder ja. Selbst israelische Organisationen sagen ja inzwischen, dass das da nicht mehr geht, dass das wirklich ein Genozid ist und dass man da helfen muss.
Sogar das israelische Militär macht vorsichtige Andeutungen, dass das alles langsam nicht mehr geht. Ärzte ohne Grenzen ist ein gutes Stichwort, weil selbst die Ärzte da unten, die helfen, mittlerweile am Verhungern sind. Also die haben bald selbst nicht mehr die Energie, den Menschen zu helfen. Und wenn man sich noch fragt, vielleicht, was sind das denn für Hilfsgüter, die da abgeworfen werden? Also es war jetzt vor ein paar Tagen zum Beispiel so, ich weiß gerade gar nicht, wer das abgeworfen hat, ob nicht Israel selbst meinte, auf einmal so großzügig, wir haben da, ich meine, um die 17 Paletten abgeworfen. Das sind unter anderem dann Mehl und Zucker und das hat aber auch wieder irgendwo ein Zelt getroffen, wo Menschen drin waren. Also wirklich, das ist mit so eine schlechte Idee, weil du das nicht, wie willst du sowas gezielt abwerfen? Und wie du schon sagst, dann rennen die Leute da auch noch hin in ihrer Panik, weil sie natürlich auch ihre Familie irgendwie versorgen wollen. Und es sind wirklich Peanuts, während du mit Lastwagen, die ja alle warten, die Hilfsorganisationen warten ja nur, dass sie helfen dürfen, könntest du da Tonnen an Lebensmittel reinfahren, aber das ist ja von Israel verboten worden und wird untersagt. Also es ist wirklich eine einzige Katastrophe und dieses Bild von Merz, der sagt, wir werfen da jetzt auch ein paar Paletten hinterher, das hat für mich so, ich denke die ganze Zeit an ein Video, was es gibt, aus Kolonialzeiten, also wo es noch nicht lange Video gab übrigens, wo da, ich meine, britische Frauen, ich meine in Indien waren, die dann mit so ein paar Münzen, also so Kleingeld, haben sie dann geworfen auf Einheimische, also auf die Kinder, als wären das Tauben. Und die Kinder haben sich natürlich danach gebückt, um das Geld aufzusammeln. Also es war ein total bizarres bizarres Bild. Und genau so kommt mir das auch vor, wie wir, als würden wir Vögel füttern, schmeißen wir da so ein paar Brotkrumen vom Himmel.
Ja, und ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so wie Hunger Games. Ja, da unten kämpfen Menschen um ihr Überleben und irgendwann schickt dann der große Imperator quasi aus der Luft nochmal eben irgendwas, was dann da so auf den Boden knallt und dann rennen alle dahin. Also ich sag mal so, also ich habe da jetzt auch so ein paar Bilder oder ein paar Videos auch gesehen aus diesem Gazastreifen. Das ist wirklich, also wer da noch ruhig bleibt, ja, und wer das noch irgendwie relativiert und sagt, naja, aber das ist ja alles Hamas-PR und so weiter und so fort. Also ich erinnere mich an einen Mann, der da an so einer Essensausgabe da zitternd stand, kaum noch stehen konnte, seinen Topf da, seinen leeren, irgendwie entgegenstreckte und in dem Moment, wo er entgegenstreckte, klappte er zusammen und starb. Ja, der starb an Schwäche, also an Unterernährung und so weiter. Der war leichenblass plötzlich und war weggekippt. Und das ist natürlich so eine Sache, also und wenn ich dann, und da gab es jetzt neulich so einen Vogel im Internet, ich sage den Namen nicht, weil ich möchte dem noch mehr Aufmerksamkeit geben, aber der hat doch tatsächlich dann behauptet, dass diese ganzen Bilder, die man da sieht, auch von den Kindern, das seien ja alles Kinder, die jetzt gar nicht aufgrund der Unterernährung so schlecht aussehen, sondern das wären alles Erbschäden, weil die Menschen nämlich da familiär untereinander Kinder zeugen würden und entsprechend die Erbschäden dann, also wie man sowas, und by the way, der Typ nannte sich auch noch Flüchtlingshelfer, ja, also das an Zynismus kaum zu überbieten.
Nur für einen bestimmten Schlag von Flüchtlingen dann, der sich dann raussucht wahrscheinlich, weil dieses, die haben doch alle untereinander Sex wie die Karnickel und pflanzen sich alle fort, das ist ja ganz typisch für Islamophobie.
Genau, eben, und deshalb, aber er sah sich als der Einäugige unter den Blinden, denn er würde ja die ganze Hamas-PR durchleuchten und würde ja verstehen, dass das alles ein großer Fake sei. Ja, das kann alles sein in seiner Welt, aber in unserer Welt ist das nicht so. Und deshalb finde ich es gut, dass da jetzt was passiert. Und ich sehe aber, wie gesagt, die Rolle von Friedrich Merz. Er ist ein Amateur in der Politik, das merkt man an jeder Ecke und hier besonders. Und deshalb, ja, vielleicht, wir würden ja auch gleich noch auf ihn weiter eingehen. Aber ich finde es mittlerweile zynisch, dass er überhaupt auch sagt, dass Netanjahu jederzeit kommen darf. Das ist ja eben der diesen Schaden da anrichtet. Also wie gesagt, das kannst du dir nicht mehr ausmalen. Ich schäme mich jeden Tag mehr für dieses Land Deutschland.
Ja, weil eben, wie gesagt, diese Luftbrücke und alles, das, wenn er wenigstens noch irgendwie clever agieren würde, aber ich finde, er ist rhetorisch schwach, seine Symbolpolitik ist super schwach, weil es schwache Symbole sind, also man kann da ständig nur irgendwie die Hand vor den Kopf schlagen und das regt so auf. Aber vielleicht noch ein Wort zu Gaza, was mich auch übelst aufregt, schon wieder in diesem Konflikt ist, dass immer so betont wird, da hungern sogar Kinder. Und ich frage mich dann immer, warum ist es eigentlich nicht schlimm genug, wenn wir Erwachsene verhungern lassen? Also das ist doch alles schlimm, wie du gerade schon erzählst, dieser ältere Mann, der da zusammengebrochen ist. Lassen wir doch einfach mal, oder wenn wir es in unserer Macht haben, warum lassen wir nicht einfach keinen Menschen verhungern? Aber es ist jetzt auch nur so ein Vorschlag.
Ja, genau. Also, dass die Menschen immer nur bei Kindern plötzlich weich werden. Ja, das zeigt dann im Übrigen auch, dass wir doch schon ziemlich verroht sind als Zivilisation.
Da gibt es ja also sehr viele Leute, die mit Feuer spielen, zum Beispiel Feuerschlucker, wo die Faszination, also sozusagen der Einleibungsmodus ganz auf der Seite des Schluckers liegt und die Faszination durch das Publikum enorm groß ist. Also mit Feuer kann man, wenn man es richtig macht, sehr gut spielen. Waldbrände in Brasilien, das ist ein schönes Spiel, da kann man danach irgendwelche Getreide oder auch Ölfelder draus machen. Also das ist vielleicht, glaube ich, von früher, als man mit dem Feuer noch nicht so umgehen konnte.
Apropos Merz ist super schlecht. Wo wir schon mal beim Thema sind, eigentlich sollte man darüber gar nicht lachen, aber irgendwie ist es, also soll man lachen, soll man weinen. Jetzt hat ja die Regierung, eigentlich hat die EU einen großen Deal mit Trump ausgehandelt, der größte Deal, der ever jemals abgeschlossen wurde. Wurde ja noch irgendwie so großspurig gesagt, es war jetzt im Prinzip auch nicht Merz, sondern es war seine Parteikollegin Ursula von der Leyen, die dort mit Trump verhandelt hat. Aber irgendwie fragt man sich eigentlich, war sie wirklich anwesend oder war sie irgendwie kurz zur Toilette, als der Deal abgeschlossen wurde?
Naja, sagen wir mal so, also ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten. Also zum einen wird natürlich jetzt sehr viel gelästert darüber, ne, im Sinne von, also wie kann sich Europa denn da so vorführen lassen, weil es ist ja quasi nichts auf europäischer Seite verhandelt worden und alles zugunsten der USA. Ne, da ist ja vor allen Dingen, sind da ja Milliarden, also hunderte Milliarden, die dann in Energie fließen sollen, dann auch in Investments, ja, wo man sich auch fragt, Leute, wie soll das denn gehen mit den Investments? Dafür ist doch nicht die EU zuständig, sondern dafür sind Unternehmen letztendlich zuständig. Und dann eben diese 15% der Zölle, die da jetzt kommen, die vor allen Dingen auch die Wirtschaft wieder hart treffen. Und wir haben es jetzt ja jetzt erlebt. Ich glaube, jetzt ist das zweite Quartal in Folge, was jetzt wieder ein leichtes Minus hat im Wirtschaftswachstum. Also sprich, Surprise, auch Herr Merz kriegt es nicht hin, dass es irgendwie, dass sich die Wirtschaft erholt. Und es liegt eben nicht daran, dass er mit seiner alten Denke aus den 1990er Jahren noch glaubt, er kann dieses Land so führen, wie es eben damals geführt wurde. Es hat eben andere Implikationen. Aber also ich frage mich, entweder haben sie Trump richtig verarscht, denn das, was da jetzt verhandelt wurde, ist, wenn man es genau sieht, eigentlich gar nichts, weil es ist nicht sicher und es ist alles wieder unwägbar und so weiter. Oder sie haben es tatsächlich nicht gewusst, was sie da tun, auch schlimm. Aber das jetzt zu feiern erst und dann sagt Merz, ja, übrigens könnte der Wirtschaft doch schaden und so weiter. Also ich frage mich, Leute, für wie bescheuert haltet ihr eigentlich Deutschland inzwischen?
Beziehungsweise die EU. Und da gibt es ja auch einzelne Staaten, die sagen, es ist eine Katastrophe. Ich meine, es wäre auch wieder Frankreich gewesen, wo Macron auch wieder gesagt hat, oh, was ist denn das für ein Deal? Das ist ja sehr furchtbar. Ich weiß aber auch nicht, vielleicht gibt es auch eine dritte Möglichkeit, nämlich dass mit Trump irgendwie abgesprochen wurde, dass er jetzt nach außen so stark da rausgeht, obwohl die Konsequenzen eigentlich irgendwie eher gering ausfallen, weil, wie du schon sagst, einiges, was in dem Deal drin ist, das kann die EU als Stellvertreterin für die Staaten, die in der EU sind, gar nicht beschließen. Also das ist alles ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall hilft es der Wirtschaft nicht wirklich und es wirkt vor allem auch nach außen schlicht, als wäre die EU super schwach und würde vor Trump kuschen. Denn was soll Trump davon abhalten, morgen zu sagen, ach nee, XY gefällt mir ja schon wieder nicht, deswegen jetzt machen wir doch wieder 30% Zölle auf alles.
Genau, und das ist ja jederzeit möglich bei ihm. Also auch deshalb ist das kein, also es wird jetzt ja auch dann so verkauft, ja, jetzt haben wir eine Sicherheit mit den 15%. Ne?
Auch dieses, dass USA angeblich irgendwie dann im Kriegsfall ja noch weiterhin helfen würden und deswegen muss man die ja irgendwie sich warm halten. Ich glaube da nicht dran. Also wieso soll ich denn Trump vertrauen, dass der im Kriegsfall uns noch unterstützt, zumal der ja auch ständig irgendwie mal gut, mal schlecht gestellt ist mit Putin. Also ich glaube es nicht.
Ja, eben. Also ich glaube, die EU hat sich damit nichts erkauft. Vielleicht ein bisschen Zeit, aber mehr ist das auch nicht. Und ich finde es halt eben schlimm, dass Merz uns das so verkauft, als wäre das Bestmögliche Erreichbare und so weiter. Gleichzeitig natürlich, ja, die Wirtschaft. Also ganz ehrlich, wenn ich dann heute auch mitkriege, wir haben eines der größten, wenn nicht sogar das größte Haushaltsloch, was da jetzt sich plötzlich auftut. Merz hat aber keinen Plan, hat keine Erfolge und vor allem auch keine Ideen, wie er das umsetzen soll. Bitteschön, wie soll das klappen? Ja, also mit dem großen Versprechen antreten, man kriegt die AfD halbiert, dann aber auf ganzer Linie zu versagen. Also das kann wirklich nur dazu führen, dass Merz früher oder später abgesäbelt wird. Und überleg mal, wir haben noch nicht mal 100 Tage rum.
Ja, und da kommen wir auch wieder zu dem großen Thema, man muss der Regierung 100 Tage Zeit geben, bis man sie kritisieren darf und messen darf. Hey, überlegt euch mal, was in den letzten 100 Tagen schon alles passiert ist. Da wird einem doch langsam schlecht.
Ja, naja, und man muss vor allem auch mal so nüchtern zurückblicken. Also dieses Milliardenloch, ich meine, bis 2029 172 Milliarden, die da jetzt fehlen. Mhm. Oder zumindest wird das so gesagt. Man muss ja auch wieder überlegen, wo stammt denn dieses Loch plötzlich her? Ist das nicht anderweitig angemeindet? Also man muss immer noch abwarten, was das jetzt für eine politische Aussage ist. Aber schauen wir doch mal zurück auf die wirklich perfide Strategie der Union. Denn alles das, was wir jetzt an Drama haben, haben wir der Union zu verdanken. Denn es wurde doch, und da müssen wir mal auf die Ampelregierung zurückschauen, im Streit um die Schuldenbremse wurde doch dieses Land in Geiselhaft genommen. Erinnert euch, ne? Man hätte viel früher die Schuldenbremse schon lockern müssen, man hätte schon viel früher investieren müssen. Hat Herr Merz alles verhindert? Er hat damit Investitionen verhindert. Er klagte auch gegen ein Sondervermögen. Und dementsprechend waren das alles Dinge, die letztendlich dazu geführt haben, dass der Motor abwirkt und jetzt springt er auf einmal nicht mehr an. Ja, surprise. mit dem einzigen Unterschied, Merz ist jetzt an der Macht. Aber genau das ist letztendlich die Geschichte und es ist am Ende auch Wahlbetrug, weil er hat ja gesagt, nur mit ihm wird das alles besser und so weiter und so fort. Ja, nichts ist.
Es ist halt das Problem, dass die Regierung sehr viel Geld braucht, um die Wahlversprechen einzulösen, für die eigentlich kein Geld da ist. Jetzt werden ja unter anderem die Steuern für Unternehmen werden runtergefahren und all sowas. Also da wird irgendwie plötzlich für Geld locker gemacht, weil man hat es ja versprochen. Zeitgleich stellt sich Katharina Reiche hin und sagt, Deutschland muss länger arbeiten, also mehr Lebensarbeitszeit, später in Rente gehen, wahrscheinlich auch die Wochenarbeitszeit, was ja Lindemann und Merz die ganze Zeit fordern, auch wieder ausweiten, weil unsere Wirtschaft sonst schrumpfen würde.
Eben, und das ist ja wirklich Bullshit as fuck. Also mal abgesehen davon, dass wir eine ganz, ganz hohe Teilzeitquote haben. Also die Leute könnten ja mehr arbeiten, jetzt schon, wenn man entsprechend die Infrastruktur schaffen würde. Ja, also die Infrastruktur, Kitas, Pflegeplätze und so weiter und so fort, entsprechend auch, da weiß man ja auch mittlerweile den Zusammenhang, dass da, wo zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr nicht so ausgebaut ist oder die Züge nicht mehr hinfahren, dass da plötzlich der AfD-Anteil steigt. Ja klar, wenn du merkst, dass du abgehängt wirst von allem, dann bist du irgendwann frustriert. Und dann siehst du die einzige Möglichkeit noch in der Artikulation von solchen Extremsituationen.
Laut der Regierung, Wirtschaftsschrumpfen, daran sind natürlich alle im Volk schuld. Also die Bevölkerung ist schuld daran.
Genau, denn wir sind ja alle faul. Das ist ja immer, ne? Also was ja so durchkommt, es wird ja immer aufs Volk eingepeitscht. Es arbeitet nicht genug. Und dann natürlich wieder runter auf die gespuckt, die ja angeblich dann nur auf der faulen Haut liegen und dem Staat auf der Tasche liegen, Stichwort Bürgergeldempfänger. Also die Erzählungen, die da jetzt aus der CDU kommen, sind so wirklich Bullshit, 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 ja, die auch an der Realität komplett vorbeigehen, an der Realität der Menschen. Und ich hoffe, dass das Volk jetzt irgendwann mal aufwacht und feststellt, erstens, dass die CDU nicht mehr an die Regierung darf. Das ist unverantwortlich, die da noch zu lassen. Zweitens, dass der Rechtsruck nicht automatisch passieren muss, weil das, was die AfD da macht, ist Murks, sondern dass man zurück in die Mitte, ich sag mal so Mitte links muss, weil die sozialen Themen, und das sind ja die Themen, die letztendlich diesen ganzen Scheiß mit der AfD auch zunichte machen können, die sozialen Themen liegen eher Mitte links. Denn da geht es dann nämlich um Auskommen, da geht es um Infrastruktur und so weiter und so fort. Also die Antworten liegen nämlich ganz woanders. Und das muss nur mal in die Breite gestreut werden.
Ja, ich glaube, was eher in die Breite muss, ist, dass es nicht nur die sozialen Themen sind, die Mitte links sind, sondern wenn du die sozialen Themen klärst, und das verstehen ja viele nicht, dann kann die Wirtschaft davon auch profitieren. Also wenn du eben zum Beispiel an der Gleichstellung arbeitest, mehr Kita-Plätze und so weiter, dann können Frauen auch mehr in den Job rein. Oder wenn du das scheiß Ehegattensplitting übrigens mal abschaffen würdest, wo die CDU ja gegen ist als konservative Partei, dann würdest du ja auch einen Anreiz schaffen dafür, dass die Frauen überhaupt mehr arbeiten, weil jetzt lohnt es sich für viele gar nicht mehr zu arbeiten. Und dann ist man ja auch schön blöd, wenn man es macht irgendwie. Ne?
Also genau. Ich sage ja auch mal wieder, das, was die CDU da gerade anbietet an sogenannten Lösungen, ist totaler Quatsch. Konservativismus bringt uns in einer Zeit des Umbruchs nicht weiter, weil Konservativismus will eigentlich immer nur bewahren oder zurück in die Vergangenheit. Wir brauchen jetzt progressive Ideen, die nach vorne gehen, die auch eine Idee haben, wo es hingeht und wie wir da hinkommen.
Noch ein Eisen im Feuer.
Und damit biegen wir auch so langsam auf die Zielgeraden dieses Podcastes ein, aber nicht ohne nochmal auf unsere Demokratie-Show hinzuweisen, denn da wollen wir ja die goldene Brandmauer verleihen. Und dafür freuen wir uns, wenn ihr uns Bewerbungen schickt, und zwar von Vereinen, die in irgendeiner Weise sich gegen rechts positionieren, die jetzt vielleicht auch gerade ein bisschen Hilfe brauchen, die ein bisschen Aufmerksamkeit brauchen. Und und die sollen sich bei uns bewerben. Und wie machen Sie das, Lisa?
Indem Sie schreiben an info@demokratieshow.de. Und ich meine, alle Details zu unserer Demokratieshow sind ja auch auf demokratieshow.de. Also man kann es zum Glück sehr einfach eintippen und sich das alles nochmal durchlesen, was das eigentlich genau ist. Und es wäre sehr gut, wenn ihr dann uns nicht nur eine E-Mail schreibt mit "Ich will mitmachen", sondern eben auch kurz beschreibt, was genau euer Projekt denn da so macht. Also was habt ihr da irgendwie mit erzielt oder was habt ihr zumindest vor? Es muss nicht 50 Seiten Bewerbung sein, um Gottes Willen, aber wir müssen schon erkennen können, was ihr macht, wer ist daran beteiligt Und genau, dann könnt ihr euch gerne bewerben. Ja, und das ist eigentlich auch schon grundsätzlich das. Also umschreibt euer Projekt, wer da mitmacht, wie viele ihr seid, was euer Ziel ist und dann an info@demokratieshow.de.
Und wir verleihen ja die goldene Brandmauer pro Show und auch die silberne quasi als zweiter Preis. Und da wir zwei Vereine dann einladen, wird also einer von beiden dann auch entsprechend den goldenen und der andere den silbernen kriegen. Und der goldene ist dann mit 1.000 Euro dotiert und der silberne mit 750. Also sprich auch durchaus eine Menge, die ihr da dann habt für euer Projekt. Und dann entstehen ja daraus auch noch, und so ist ja die Idee, viele Verbindungen aus dem Publikum und so weiter, die sollen ja auch dann im Idealfall euch noch weiter unterstützen. Ihr stellt das vor, ihr schafft Netzwerke und das ist so ein bisschen die Grundidee dieser Sache.
Und nicht nur das, sondern daraus kann man ja wunderbar auch weitere PR spinnen. Das wird dann in der Presse auch erscheinen, plus Marc hat ja so ein, zwei Follower, der selbsternannte Influencer, wie die Westfälischen Nachrichten waren, das glaube ich, ihn genannt haben. Er wird natürlich dann auch berichten, wer da die goldene Brandmauer gewonnen hat. Also kann ich nur sagen, toi, toi, toi.
Genau, also Reichweite kriegt ihr für euer Projekt und damit dann sicherlich auch noch ein paar, die euch weiterhin unterstützen. Und so ganz zum Abschluss haben wir da noch ein besonderes Goodie, denn wenn wir in der Demokratie-Show sind, dann kam auch irgendwann die Überlegung, Mensch, da können wir doch auch so ein bisschen ja, Merch drumherum bauen, denn wir haben tatsächlich einen Demokratie-Shop dann gegründet, in dem man sogar das Demokratie-Shirt kriegen kann. Aber dazu mehr von Lisa.
Genau, also es gibt den Demokratie-Shop. Der Link dazu ist auch auf der Demokratie-Show-Website. Also nochmal demokratieshow.de. Ganz nach unten scrollen, da findet ihr dann den Link zu dem Shop und dann könnt ihr euch da angucken, was es da so gibt. Das ist einer von Spreadshirt. Sprich, da werden jetzt auch nicht Unsummen an uns fließen, aber es ist irgendwie eine ganz schöne Sache, damit also einerseits der Gedanke, dass Demokratie auch mal so ein bisschen verkoolt wird, weil ich finde, irgendwie Rechtsdeutschland hat das sehr gut drauf, irgendwie ihre Sache zu feiern und wir sind da irgendwie noch nicht so gut drin. Deswegen, ja, finde ich es eigentlich ganz nett, dass man da so ein paar Artikel haben kann, wie ich habe zum Beispiel ein Trinkglas, also so ein Becher mit einem bunten Strohhalm davon, wo drauf steht Teil der Brandmauer. Für Hunde gibt's auch Hundehalstücher übrigens. Es gibt auch Kissen, auch mit aktuellen Bängern wie ich habe kein Interesse mehr daran, dass Männern mir die Welt erklären. Genau, also sowas gibt's da alles Mögliche. Schaut euch das einfach mal an. Und dann, ja, hoffe ich einfach, dass wir alle die Demokratie mal in Zukunft ein bisschen mehr feiern werden.
Genau, denn ich glaube, diese Coolness, die brauchen wir. Wir brauchen vor allen Dingen mal losgelöst von dieser doch Schwere, die wir da immer haben, ne, wenn wir so über Demokratie nachdenken. Also ich denke dann sofort immer irgendwie an irgendeinen Vortrag von, was weiß ich, Robert Habeck oder so, der dann wieder ganz bedeutungsschwanger da irgendwie philosophiert, was denn Demokratie ist. Dafür müssen wir mal wegkommen. Ne? Also wir brauchen im Prinzip eine Coolness, wir müssen das in unseren Alltag auch irgendwie integrieren. Und zwar eben mit einer gewissen Leichtigkeit. Und deshalb finde ich diese Idee mit dem Shop super, weil so ein paar Dinge einfach wirklich, also geht da mal drauf, ihr werdet dann sehen, also auch die Motive und so weiter sind eigentlich auch, ich würde mal sagen, süß, ne? Also vor allen Dingen zum Beispiel dieses alleine ein Stein, gemeinsam eine Mauer und so weiter, das ist schon irgendwie, finde ich gelungen und vor allen Dingen, das erweitert sich ja immer wieder, also sämtliche auch Anleihen, die wir dann so mal aus der Politik haben, die versuchen wir dann auch immer ein bisschen zu übertragen und darin dann neue Produkte zu entwerfen.
Genau, übrigens jetzt noch zum Abschluss, der absolute Verkaufsschlager dieses Shops, was mich ein bisschen überrascht, aber auch gefreut hat. Und wir haben ja auch den Shop, bis wir jetzt hier darüber geredet haben, also ich glaube, der ist vor einem Monat entstanden und ich habe den nur ein, zweimal bei mir auf Instagram ganz klein in der Story gehabt und ansonsten noch gar nicht. Aber einige von euch haben da ja schon was bestellt. Wenn, dann schickt gerne mal ein Foto von dem, was ihr bestellt habt. Das würde mich ja schon interessieren, wie das dann bei euch so aussieht. Und der Verkaufsschlager ist tatsächlich in Anlehnung an einen Politiker, der zuletzt einen sehr großen Skandal hatte, den immer noch hat. Und eventuell ist öffentlich sagt, dass Transparenz kein Problem ist. Es ist aber offensichtlich doch ein Problem. Und Transparenz ist kein Problem und sehr viele geschwärzte Stellen im Text. Das auf einem T-Shirt, das geht lustigerweise am allerbesten weg aktuell.
Das ist aber, wie gesagt, auch nichts, wo wir jetzt sagen, ne, da werden wir jetzt dick mit einsteigen. Es läuft einfach so nebenher zur Show, sodass man sich insgesamt gut ausrüsten kann, damit wir unsere Demokratie leben können.
Zündholz, Der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.